Deutschlandfunk. Der Tag.
This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
Neutral, unabhängig, werbefrei. Seit 100 Jahren sind das die ehernen Grundsätze der BBC. Dafür ist die British Broadcasting Corporation weltweit berühmt. Aber zu Hause in Großbritannien gerät die BBC seit einigen Jahren unter Druck. Über die Gründe sprechen wir anlässlich dieses 100. Geburtstags im zweiten Teil dieses Podcasts mit unserem Korrespondenten in London. Erstmal geht es aber heute um ein Machtwort. Olaf Scholz hat seinen FDP- und Grünen-MinisterInnen in der Ampelregierung einen Brief geschrieben und im Streit um die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke sozusagen mit der Faust auf den Tisch gehauen, mittels seiner Richtlinienkompetenz. In der Sache ist der Konflikt zwischen FDP und Grünen damit jetzt erst einmal geklärt. Aber wie beschädigt ist die Ampelkoalition? Franz Müntefering, der vor 17 Jahren SPD-Fraktionschef im Bundestag war, dem schwante jedenfalls damals schon 2005 beim Stichwort Richtlinienkompetenz nichts Gutes für die Regierung.
Das steht ja im Grundgesetz drin, das bleibt auch da, nur die Anwendung der Richtlinie, die ist nicht lebenswirklich. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist.
Damals ging es um die Basta-Politik von Gerhard Schröder. Heute sagt ein Olaf Scholz, wer Führung bestellt, bekommt sie. Nur ist das gute Führung? Wir reden gleich drüber. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Die Würfel sind also gefallen. Alle drei Atomkraftwerke, die in Deutschland derzeit noch am Netz sind, können bis Mitte April nächsten Jahres in Betrieb bleiben. Die Ampel will damit verhindern, dass in Deutschland die Lichter ausgehen oder die Stube kalt bleibt. Ob diese 3 Monate Laufzeitverlängerung da wirklich weiterhelfen, darüber sind sich die ExpertInnen zwar uneins, aber der politische Streit, der hat sich jetzt aufgelöst. Die Grünen, die hatten zuvor Zweifel gehabt und ursprünglich gefordert, dass nur 2 der 3 Kraftwerke länger am Netz bleiben. Die FDP wollte hingegen auch das 3. AKW, das im Emsland in Niedersachsen übers Jahresende hinaus betreiben und sogar alle 3 Kernkraftwerke in Deutschland bis 2024 am Netz lassen. So, damit haben wir mal die ganze praktische Ebene, Stefan, schon mal genannt. Jetzt kommen wir zu dir, Stefan Detjen, bei uns im Hauptstadtstudio. Hallo erstmal.
Hallo Barbara.
Olaf Scholz hat seine Richtlinienkompetenz genutzt und er hat sich im Sommer schon einmal zu dieser Richtlinienkompetenz geäußert.
Es ist gut, dass ich sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende, sondern es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regierung die wichtigen Entscheidungen trifft, die uns in die Lage versetzen, auf diese Krise zu reagieren.
Stefan, Stichwort also Richtlinienkompetenz, verankert im Grundgesetz in Artikel 65. Warum ist diese Richtlinienkompetenz ein so scharfes Schwert?
Naja, sie ist sozusagen die ultimative Machtreserve des Bundeskanzlers. Die Autorität, mit dieser Richtlinienkompetenz den Kurs der Bundesregierung vorzugeben und Ministerinnen und Minister anzuweisen. Das ist ja eigentlich der Kern dieser Kompetenz oder dieses Satzes. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik, so wie sie in Artikel 65 Grundgesetz geregelt ist und dann nochmal wiederholt wird in Paragraph 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung, auf die sich Olaf Scholz ja berufen hat. Da sieht man dann übrigens schon, das ist ein Instrument, das funktioniert da eigentlich nur innerhalb der Bundesregierung. Und darüber müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Olaf Scholz geht ja eigentlich drüber hinaus. Er legt fest, die Richtlinie der Politik der Bundesregierung ist es jetzt eine gesetzliche Grundlage für den Weiterbetrieb dieser 3 Kernkraftwerke zu schaffen. Und das macht ja nicht die Bundesregierung, das macht der Bundestag. Unter anderem da liegt eine der Schwierigkeiten.
Okay, du sagst, er geht darüber hinaus. Was genau meinst du damit?
Naja, wer ist eigentlich der Adressat, wenn wir in diesen Brief schauen? Das ist ja schon eine ungewöhnliche Form. Sowas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass ein Bundeskanzler auf diese Weise von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Dann ist das tatsächlich ein Brief. Frau Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Steffi Lemke, Herr Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, Herrn Bundesminister der Finanzen Christian Lindner. So geht das los und dann kommt, sehr geehrte Kollegin, sehr geehrte Kollegin, Wumms, dann kommt die Vorgabe der Richtlinien, was wir machen. Im Grunde wie ein Verwaltungsakt, also wie ein Regierungspräsident, eine untergeordnete Kommunalbehörde anweist, jetzt etwas zu tun. So geschieht das da. Aber das ist eben jetzt nicht der klassische Fall für die Richtlinienkompetenz. Der klassische Fall ist derjenige, dass ein Minister ausschert aus der Kabinettsdisziplin. Das hat es in den 50er Jahren gegeben, 1956 genau genommen, bei Konrad Adenauer. Der hat auch mal so einen Brief geschrieben an seinen damaligen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, nachdem der sich geäußert hat zu einer bestimmten rentenpolitischen Frage. Und Adenauer schreibt dem Erhard dann, ich habe vernommen, Sie haben sich da auf einer Tagung folgendermaßen geäußert. Ich glaube, da sind Sie missverstanden worden, denn die Richtlinien meiner Politik sind folgende. Und dann kommt, welche Politik sich Adenauer vorstellt. Angela Merkel 2018, damals, erinnerst dich, heftiger Streit mit der CSU in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Da ging es um die Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Außengrenzen. Horst Seehofer wollte das gegen europäisches Recht als nationale Politik. Angela Merkel wollte das nicht. Die hat da nur mal am Rande in einem Interview oder einer Pressekonferenz, ich weiß es nicht mehr genau, gesagt, das ist schon eine Richtlinie der Politik, was ich damals festgelegt habe.
Okay, wenn ich da ganz kurz nachhaken darf, Stefan, weil das ja eine interessante Frage ist. Da ist ja gar nicht unumstritten, war das die Richtlinienkompetenz, Ihre Richtlinienkompetenz, die Angela Merkel da verwendet hat? Oder kann man das nicht als klassischen Fall so bezeichnen?
Na, sie hat eigentlich das getan, was dieses Instrument klassischerweise ausmacht. Sie hat es gar nicht formalisiert. Es gibt das nicht in schriftlicher Form, wie damals bei Adenauer oder jetzt von Olaf Scholz, sondern sie hat das nur mal so am Rande irgendwo erwähnt. In einem, ich meine, es sei ein Interview gewesen, wo sie das gesagt hat. Das ist eine Richtlinie. Das war sozusagen nur die Drohung mit dem Knüppel, den sie in der Hand hat. Und das reichte dann schon. Und Horst Seehofer ist dann eingeschert letztlich wieder in die Kabinettsdisziplin. Aber das waren wirklich Konflikte, die sich im Kabinett sehr persönlich zugespitzt haben zwischen Kanzler, Kanzlerin und Bundesministern. Während ja jetzt hier eigentlich ein Konflikt zwischen Parteien vorliegt und ihren Linien. Und dieser Konflikt sich dann nur sozusagen in der Endstufe in den Akteuren im Bundeskabinett zugespitzt hat, nämlich Lindner, Habeck und dann Scholz oben drüber. Und wir wissen natürlich, das Problem ist gar nicht jetzt da Habeck einzunorden, der würde das schon mitmachen, sondern das Problem ist dann am Ende die grüne Bundestagsfraktion, die da mitstimmen muss.
Halt mir fest, es geht in jedem Fall um Machtfragen und auch da gehen die Interpretationen heute auseinander am Tag danach. Die einen, die sagen, okay, Olaf Scholz hat da mittels dieser Richtlinienkompetenz ein Machtwort gesprochen und seine zerstrittenen Koalitionäre zur Ordnung gerufen. Die anderen sagen, das ist ein Zeichen der Ohnmacht, dass er zu diesem Mittel greifen muss. Offenbar hat er es vorher nicht vermocht, als Chef der Bundesregierung seine Koalitionspartner zur Ordnung zu rufen.
Ja, das ist evident. Dieser Konflikt war nicht lösbar und das ist auch Olaf Scholz nicht gelungen im Vorfeld. Und du hast ja den O-Ton von ihm eingespielt, aus dem deutlich wird, das ist eigentlich nicht der Stil, in dem er regieren wollte. Der hatte sich was anderes vorgestellt. Und das ist interessant. Olaf Scholz ist ja eigentlich angetreten, gerade stilistisch, in der Kontinuität von Angela Merkel als jemand, der, erinnere dich an die Koalitionsverhandlungen, sozusagen total friedlich, hinter geschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden da die Kompromisse gezimmert und Olaf Scholz sozusagen als der oberste Moderator oben drüber. Und so haben wir ihn auch da jetzt am Ende eigentlich erlebt als einen, der versucht, das wegzumoderieren. Aber das ging eben nicht weg, dieser Konflikt, dieser Streit, der blieb. Und Olaf Scholz hat zugeschaut, wie sich seine Koalitionspartner, die FDP und die Grünen, in ihren Positionen verbarrikadieren. Zunächst in einem Landtagswahlkampf in Niedersachsen, wo genau diese Frage in entgegengesetzten Positionierungen zum Landtagswahlthema gemacht wird und die Grünen dann am Ende, Ende letzter Woche, am Wochenende auf ihrem Parteitag das auch nochmal zementiert. Und dann stehen die sich eben in dieser unauflösbaren Konfliktlage gegenüber und zwingen Scholz dazu, faktisch diesen Konflikt mit dem Mittel aufzulösen, das er eben eigentlich nicht in die Hand nehmen wollte, beziehungsweise was er nicht machen wollte, sich hinzusetzen und einen Brief an den Minister schreiben.
Die Opposition macht sich jetzt über diese ganzen Vorgänge der letzten Tage her und sagt, die Ampel bietet das Bild eines Hühnerhaufens, sagt Andreas Jung von der CDU. Ist da was dran?
Ich würde das nicht als Hühnerhaufen beschreiben. Das ist natürlich, und ich glaube, das gestehen alle in der Koalition jetzt zu, das hören wir in Interview-Aussagen, das hören wir hinter den Kulissen, dass das unglücklich gelaufen ist, dass diese Koalition da kein gutes Bild abgegeben hat. Aber was wir da jetzt in einer drastischen Form gesehen haben, ist der Grundkonflikt, der in diese Koalition von Anfang an eingewoben ist. Nämlich diese große Spannbreite der Parteien, die sich besonders zwischen diesen beiden Polen, den Grünen und der FDP, deutlich macht. Und einer FDP, die in dieser Koalition ganz besonders gegen die beiden linkeren Koalitionspartner um ihr eigenes Profil ringt, in den letzten Wahlen vor Augen geführt bekommen hat, wie dringend notwendig das ist, dass sie von den Wählerinnen und Wählern nicht erkannt ist, dass sie an Zuspruch verliert, dass sie auf sich aufmerksam machen muss. Und dieses Profil sucht sie nun in dieser sehr klassischen Frage, in der sich die Grünen nach meiner Einschätzung in eine unglückliche Position begeben haben, seitdem Robert Habeck faktisch gegen den Rat der Expertenkommission dafür ausgesprochen hat, eben nur zwei Kernkraftwerke weiterzulaufen, nicht das dritte. Das war eine Entscheidung, für die hat er Argumente aufgeführt, die waren aber sehr schwer vermittelbar. Und das war eine Einladung an die FDP, diese schlichte Frage, sind das jetzt zwei oder drei Kernkraftwerke, die weiter im Betrieb bleiben, die in dieser Art und Weise zuzuspitzen und zum Profilierungsthema in der Koalition zu machen.
Stefan, unser nächster Gesprächsgast im heutigen Podcast wartet schon in der Leitung in London. Ich versuche es mal kurz zu machen, will dich aber unbedingt noch fragen, ob dieses Machtwort nicht eigentlich viel zu spät kommt, ob diese Koalition jetzt zum gemeinsamen Regieren verdammt ist, weil man es sich nicht leisten kann, in diesen Zeiten eine Regierung zu sprengen, aber wie die Halbwertszeit dieser Ampel aussieht.
Also ich würde sehr sicher sagen, die Koalition wird an dieser Frage jetzt nicht zerbrechen. Was wir jetzt sehen, ist eine neue Methode, diese Koalition zusammenzuschweißen. Sie wird zusammengeschweißt im Augenblick durch die Weltlage, durch den Konflikt. Keine der Parteien kann es sich leisten, da jetzt auszuscheren. Es gibt auch keine Alternative für irgendeine der Parteien. Von daher sind die zum gemeinsamen Regieren verdammt. Jetzt stehen wir natürlich an einer Weggabelung und ich würde mal sagen, es wird am Ende des Tages auch den Grünen gelingen, die nötige Mehrheit bei der Abstimmung über das Atomgesetz und die drei Kernkraftwerke dann zu mobilisieren. Wenn das nicht gelänge, dann hätte Olaf Scholz nur noch das allerletzte Mittel, das ein Kanzler dann in der Hand hat, nämlich diese Sachfrage mit der persönlichen Vertrauensfrage zu verbinden. Und ich würde mal voraussagen, da sich dieser Grundkonflikt, diese Grundspannung in der Koalition nicht auflösen wird, würde es mich nicht wundern, wenn wir nicht sehen, dass die Koalition zu der alten Form des Regierens im Konsens zurückkehrt, sondern dass wir immer wieder neue Situationen erleben, in denen der Kanzler zum Regieren mit dem Machtwort und vielleicht sogar unter Einsatz seiner Richtlinienkompetenz gezwungen wird.
Also ruhiger wird es auf jeden Fall nicht in Berlin. Danke dir, Stefan Detjen, in unserem Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk für deine Einschätzung. Tschüss.
Tschüss, Barbara.
The BBC is a unique experiment.
There's no angle, there's
no bias vibes.
No sponsors.
Interfering with play.
It's a bridge.
Between us.
A common ground between us.
Look a bit closer.
It's a reflection
of who we are.
Genau 100 Jahre ist es heute her, dass am 18. Oktober 1922 die BBC gegründet wurde. Zunächst als British Broadcasting Company, später als Corporation. Am 14. November 1922 geht die BBC dann von London aus erstmals auf Sendung mit Nachrichten und mit dem Wetterbericht. Jetzt springen wir 100 Jahre weiter und zwar zu dir, Christoph Prössl, im ARD-Studio in London. Hallo erstmal.
Ja, hallo, guten Tag.
Also die gute alte Tante BBC hat heute Geburtstag. Hast du, will ich dich aus diesem Anlass fragen, hast du eine Lieblingsmoderatorin, einen Lieblingsmoderator oder eine Lieblingssendung, weswegen du so gerne einschaltest?
Ja, bei mir geht der Tag morgens eigentlich los mit Radio 4. Das ist ein Informationsprogramm, in dem sehr viele Interviews geführt werden. Und das ist schon auch interessant zu sehen, dass das wirklich das Agenda-Setting des Tages ist. Also dort werden wirklich dann am Morgen schon die Personen interviewt zu den Themen, die dann auch den Tag über relevant sind. Und da sind wirklich gute Moderatorinnen, gute Moderatoren am Start, die ziemlich kritisch und hart nachfragen. Das macht wirklich auch Freude, da zuzuhören und bringt mir natürlich auch für meinen Job unglaublich viel.
Mhm. Bevor wir jetzt weiter in die Gegenwart blicken, lass uns mal zurückschauen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wie das damals losging vor 100 Jahren. Und der Anspruch war, dass die BBC die Menschen informieren, bilden und unterhalten wollte. Also alles drei in einem. Das war, nehme ich an, damals etwas völlig Neues.
Ja, das war natürlich etwas Neues, ist aber interessanterweise der Ansatz, der heute immer noch im Jahresbericht erwähnt wird und der auch vereinbart worden ist. Das ist der Auftrag sozusagen, der in das Dokument Eingang gefunden hat, dass der Arbeit der BBC zugrunde liegt, also die Vereinbarung zwischen der Regierung und der BBC. Und da sind genau diese drei Punkte genannt. Und das sieht man eigentlich auch an den Programmen, wenn man die heute verfolgt, dass das wirklich die nach wie vor wichtigen und zentralen Aufgaben sind. Zum einen natürlich die Information. Es gibt die Informationsprogramme, es gibt den Fernsehkanal BBC News, der dem natürlich gerecht wird, die ganzen Nachrichtensendungen, aber dann eben auch im Hörfunk und bis natürlich, das wird immer wichtiger, in den Bereich Online hinein. Und beim Bereich Unterhaltung ist es auch ganz interessant zu beobachten, dass da die BBC auch sehr, sehr stark ist. Also ich erinnere mich an die Serie Line of Duty beispielsweise, die so erfolgreich war, dass man wirklich sagen kann, die hat abends, wenn sie dann ausgestrahlt wurde linear noch dafür gesorgt, dass die Straßen leer waren und am nächsten Morgen sind wirklich einige Zeitungen an den Markt gegangen mit Aufmachern, wie denn dort jetzt diese Serie zu Ende gegangen ist. Also wirklich beeindruckende Leistung.
Okay, jetzt hast du uns hier so ein Leckerbissen hingeworfen. Worum geht's da? Das musst du jetzt noch kurz erzählen bei Line of Duty.
Das ist eine Serie, in der es im Grunde um Korruption im Bereich Polizei geht, rivalisierende Gruppen, die da also dann immer wieder gegeneinander ermitteln und es dreht sich also dauernd, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Wirklich spannend gemacht, wirklich mitreißend und das über viele Staffeln hinweg.
Ich möchte noch mal eine Frage aus deutscher Perspektive stellen, denn hier beruht ja der grandiose Ruf der BBC bis heute auch auf das, was sie für Deutsche in den Kriegsjahren während des Zweiten Weltkriegs geleistet hat, genauer gesagt der deutsche Dienst der BBC, der damals die einzige möglicherweise gute Nachrichtenquelle war, durch die Deutsche, die sich trauten, diesen sogenannten Feindsender zu hören, erfahren konnten, was wirklich unter den Nazis passierte. Ist diese Verantwortung, der die BBC da damals im besten Sinne journalistisch nachgekommen ist, ist das heute auch noch im kollektiven Gedächtnis der Briten noch präsent?
Ja, das denke ich schon. Viele Britinnen und Briten sind stolz auf die BBC und man erkennt das durchaus an, dass die BBC auch wirklich eine weltweite Marke ist und ja auch heute noch ein Stück weit dieser Aufgabe gerecht werden muss. Gerade sind zum Beispiel auch noch mal Gelder genehmigt worden der Regierung für die BBC, um gegen russische Desinformation vorgehen zu können. Und da sieht man, dass die BBC also zum einen natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der britischen Gesellschaft ist, täglich die Menschen zu unterhalten, zu informieren, Bildungsangebote zu machen, aber dass es schon auch darum geht, dass die BBC auch eine Botschafterin ist in der Welt. Und deswegen ist ja auch der Auslandsdienst bzw. die Redaktion, die wird jetzt zusammengelegt mit dem Inlandsdienst. Also es wird zukünftig nur noch eine Fernsehstation geben, die sowohl außenpolitisch stark berichtet, aber auch innenpolitisch abdeckt. Aber das ist nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil der BBC.
Mhm, da höre ich es schon raus aus deiner Antwort. Also offensichtlich Spardruck auch bei der BBC, nicht nur beim deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Gebührensysteme sind vergleichbar zwischen BBC und der ARD. Und warum sind das die gleichen Gründe auch, warum in Großbritannien die BBC in Finanznöten ist?
Absolut. Die Regierung von Premierministerin Truss hat auch noch mal deutlich gemacht, dass Sparbemühungen umgesetzt werden müssen. Das bedeutet in diesem Fall, dass es keine Erhöhung der Beiträge geben wird, obwohl hier in Großbritannien natürlich auch eine hohe Inflation zu vermerken ist. Das heißt, es bleibt bei diesem Jahresbeitrag hier von 180 Euro in etwa pro Jahr. Und damit haben natürlich die BBC, hat die BBC ein Problem. Deshalb werden jetzt 1.000 Stellen in etwa abgebaut. Es werden einzelne Programmreformen auch durchgeführt, damit man den Einsparbemühungen da gerecht werden kann. Insgesamt, um das so ein bisschen einordnen zu können, arbeiten 22.000 Personen bei der BBC. Also das ist schon ganz beachtlich, wenn da etwa 1.000 Stellen abgebaut werden müssen. Wobei man muss auch dazu sagen, dass hier in Großbritannien der politische Druck aus der Regierung heraus deutlich größer ist zum einen und dann auch einfacher ankommt, weil die Regierung eben einfach sagen kann, wir wollen jetzt übrigens keine Erhöhung der Beiträge. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders. In Deutschland gibt es ja die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die eigentlich den Finanzbedarf politisch unabhängig ermitteln soll. Und deswegen ist das schon in Deutschland ein bisschen besser gepuffert aus Sicht der ARD. Aber hier in Großbritannien ist die Situation eben schon so, wenn es da den Beschluss gibt, dann schlägt das ziemlich schnell bei der BBC durch.
Ja, und die Situation ist auch deswegen brenzlig, weil es aus der Politik, vor allem von den regierenden konservativen Tories, seit langem massive Anfeindungen gegen die BBC gibt. Was steckt dahinter?
Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, weil ich glaube, das zeigt am deutlichsten, wie diese Anfeindungen funktionieren, was die BBC da auszuhalten hat. In der vergangenen Woche hat es ein Interview gegeben in Radio 4 morgens mit Jacob Rees-Mogg, das ist der Wirtschaftsminister. Und die Moderatorin hat formuliert, was denn die Regierung jetzt gedenkt zu tun angesichts der verheerenden Situation an den Anleihemärkten, die ja ausgelöst worden ist durch das Steuersenkungspaket der Regierung. Und da muss man sagen, Finanzmarktexperten, Händler sagen ganz klar, ja, natürlich hat das damit zu tun. Vielleicht nicht 100%, aber zu einem großen Teil. Und dann hat Jacob Rees-Mogg Folgendes gesagt.
And I think jumping to conclusions about causality is not meeting the BBC's requirement for impartiality. It is a commentary rather than a factual question.
Das heißt, Jacob Rees-Mogg hat da gesagt, dieser Zusammenhang, der ist überhaupt nicht nachgewiesen. Das war seine Behauptung. Und deswegen ist es mehr ein Kommentar, was Sie gerade als Frage formuliert haben, als dass es eine auf Fakten basierte Frage ist. Und das zeigt so ein bisschen genau das Problem, was die BBC-Moderatorinnen und Moderatoren immer wieder auszuhalten haben. Klare Angriffe. Da versucht sich eine Regierung dann auch schon sehr deutlich zu wehren, wenn, das ist meine Interpretation, eigene Fehler gemacht worden sind, diese nicht anerkennen und dann offensiv gegen die BBC mit einem kritischen Journalismus vorgehen.
Ist da die BBC ernsthaft in Gefahr, wenn da sozusagen politisch versucht wird, den Sender zu diskreditieren?
Absolut. Und diskreditieren ist natürlich genau das Stichwort. Und dazu kommt dann eben auch noch dieser ökonomische Druck, den wir erleben. Im Moment läuft der Staatsvertrag zwischen der BBC und der Regierung bis 2027. Danach muss neu verhandelt werden. Und diese konservative Regierung hat auch schon sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich die Beiträge abschaffen möchte. Und da werden dann andere Finanzierungsmodelle nach vorne geschoben. Man könnte sowas wie ein Abo-Modell machen. Man könnte mehr Werbung machen. Man könnte aber auch Steuergelder verwenden oder auch Mischformen dieser drei Kombinationen. Und das zeigt natürlich, dass die BBC von zwei Seiten, also zum einen inhaltlich, wie aber auch eben vom anderen Standpunkt aus finanziell unter Druck gerät. Das ist eine schwierige Situation. Da muss man auch in der täglichen Arbeit mit umgehen. Also die Situation ist angespannt.
Also dieses schwierige Umfeld, Christoph, was du da beschreibst, politisch vor allem und auch finanziell für die BBC, welchen Niederschlag findet das jetzt für die nähere Zukunft, aber auch für die gegenwärtige Arbeit des Senders?
Gibt im Moment in der BBC so eine Debatte darüber, wie man eben mit dieser Situation umgeht. Und es war sehr interessant zu sehen, dass vor einigen Wochen die bekannte, berühmte Journalistin Emily Maitlis einen Vortrag gehalten hat. Die hat die BBC verlassen, hatte viele Kritikpunkte Und die hat so einen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant finde, wo sie gesagt hat, das müssen wir ändern und dieser Problematik müssen wir uns bewusst sein. Also es gibt die Tendenz, dass wenn es Kritik gibt aus rechten Reihen, aus populistischen Reihen, dass dann die BBC wie andere Medien in anderen Ländern auch nach rechts rückt, um diesen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das hat dann zu teilweise absurden Szenen geführt. Und Emily Maitlis hat bei diesem Vortrag das Beispiel gebracht, 2016, wir erinnern uns, Brexit-Referendum, mhm, und dann eine Szene in der Redaktion, wo man also gesagt hat, ja, jetzt müssen wir halt Pro und Contra mal abbilden, was bedeutet denn der Brexit? Und dann hat man relativ schnell natürlich Ökonomen finden können, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das ist aber echt ein Problem mit dem Brexit aus ökonomischer Perspektive. Und da gab es aber nur einen, den man sehr lange hat suchen müssen, der dann gesagt hat, ja, das sind eigentlich auch viele Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Wir hören mal kurz rein.
It might take our producers 5 minutes to find 60 economists who feared Brexit and 5 hours to find a sole economic voice who espoused it. But by the time we went on air, we simply had one of each.
Also 5 Minuten, um 60 Ökonomen zu finden, die das kritisch sehen. 5 Stunden, um einen Ökonomen zu finden, der die Vorteile des Brexit sieht. Am Ende sieht man das dann aber im Sender gleichberechtigt nebeneinander. Und der Hörer, die Hörerin, die denken dann, ja, wieso, das sind doch gleichberechtigte Meinungen. Da gibt es halt solche und solche Anhänger. Also eine verzerrte Darstellung. Und das sind genau die Punkte, über die Redaktionen sich natürlich jetzt bewusst werden müssen und mit denen man umgehen muss.
Also im Verhältnis 60-1 halten wir das nochmal fest mit den Befürwortern und Gegnern der Brexit-Entscheidung 2016. Es geht ja eigentlich da um eine journalistische Kernaufgabe, nämlich zu entscheiden, welche Informationen für die Hörer und Zuschauerinnen wichtig sind. Eine Expertise, die immer mehr in Frage gestellt wird in der öffentlichen Debatte in den letzten Jahren. Ist das auch das Hauptproblem für die BBC?
Absolut, das ist genau das Hauptproblem und ich habe dazu mal mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die hier in England forscht und arbeitet, Ayala Paniewski. Die hat eine Studie durchgeführt und hat sich Israel angeschaut. Populistische Regierung, starker Druck mit genau diesen Vorwürfen, dass die Medien alle linkslastig durchzogen sind, Bolschewiken etc. etc. Und die kommt in ihrem Papier eben zu dem Schluss, dass es eigentlich nur eine Lösung geben kann, dass man den Populisten an der Stelle eben keinen Raum geben kann. Auch hier, wir hören mal rein.
Journalists are afraid that if they don't cover it, people will say, oh, they don't cover it, they self-censor them, they're not being objective, they're trying to hide it from us. So they say, well, we have to cover it, we have to. And you end up with populists being your editors.
Also die Populisten dürfen nicht die Herausgeber sein, dürfen nicht die werden, die am Schluss bestimmen, was wir Medien berichten. Das ist ihre Aussage und das kann eben aus der Angst heraus geboren werden, dass man sagt, naja, aber es gibt diese Vorwürfe, also lassen wir doch deren Stimme auch zu Wort kommen, damit sie uns eben nicht vorwerfen können, dass wir links sind. Und an der Stelle sagt sie genau, rechts-links-streichen, sondern wirklich einfach der Vernunft und der Bedeutung einer Nachricht nach werten, auswählen, für den Hörer, für die Hörerin.
Christoph Prössl bei uns im ARD-Studio in London. Vielen Dank für dieses Geburtstagsgespräch zu 100 Jahren BBC und viele herzliche Grüße nach London. Tschüss.
Ja, sehr gern. Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast, der Tag. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Barbara Schmidt-Matern.